Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Vorweg möchte ich mich erst einmal bei all meinen Patreons bedanken. Ohne eure Unterstützung würde es den Podcast in der Form sicherlich nicht geben. Vielen Dank. Wenn ihr noch nicht auf Patreon seid, schaut euch doch einfach mal dort um. Ab 2 Euro könnt ihr dort Mitglied werden und bekommt auch einiges dafür geboten. Ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn wir es zum einjährigen Jubiläum des Podcasts Ende August auf über 100 Unterstützer bei Patreon bringen. Patreon wird für mich und die Weiterentwicklung des Podcasts immer wichtiger und ich habe für das nächste Jahr, für die nächste Staffel, einige Pläne, die ich sehr gerne umsetzen möchte. So, und jetzt kommen wir zur aktuellen Folge. Noch einmal willkommen zu Folge 3341, Furchtbare Justiz. Im Herbst 1933 hatte die nationalsozialistische Bewegung ihre Macht über Staat und Gesellschaft so weit gefestigt, wie es noch ein Jahr zuvor kaum jemand für möglich gehalten hatte. Nur ganz wenige hatten vor dieser Entwicklung gewarnt, wie etwa der linksradikale Schriftsteller Ernst Toller, dessen gruselig präzise Prophezeiung ich in der allerersten Folge dieses Podcasts zitiert habe. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Nazis in ihre unangefochtene Machtstellung war der Reichstagsbrand Ende Februar 1933. Hitler und seine Gefolgsleute nutzten den Anschlag auf das Parlamentsgebäude gnadenlos aus, um ihre Propaganda von der bolschewistischen Gefahr glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Die sogenannte Reichstagsbrandverordnung ging schon am nächsten Tag widerstandslos über den Schreibtisch des Reichspräsidenten Hindenburg. Die Eckpunkte der Notverordnung waren, wie ihr euch vielleicht erinnert, bereits unter der Regierung Papen festgelegt worden. Sie hob die Grundrechte weitgehend auf und verschärfte die Strafen für verschiedene staatsgefährdende und hochverräterische Delikte. Damit bereitete die Reichstagsbrandverordnung den Boden für die Ausweitung der staatlichen Unterdrückung von oben und die Ausweitung des braunen Terrors von unten. Was dabei von den Zeitgenossen übersehen oder bewusst ignoriert wurde, war die einfache Tatsache, dass die offizielle Begründung der Notverordnung löchrig war wie ein Schweizer Käse. Es gab praktisch keinerlei Beweise für eine kommunistische Verschwörung oder einen geplanten bewaffneten Aufstand der Arbeiterbewegung. Auch wenn die Nazis und ihre Zeitungen diese Behauptungen Tag für Tag herausposaunten und dabei, mehr oder weniger plump, die Fakten manipulierten. Noch in der Nacht des Brandes war, unmittelbar am Tatort, ein junger Wanderarbeiter aus Leiden in den Niederlanden festgenommen worden. Der Verdächtige hieß Marinus van der Luppe. Über seinen Lebensweg und seine Motive habe ich einiges in Folge 3311 berichtet. Die Polizei begann noch in der Nacht damit, van der Luppe zu vernehmen. Da die Kriminalbeamten unter seinen Sachen neben Brandbeschleunigern auch linksradikale Broschüren und Flugblätter fanden, gingen sie davon aus, es mit einem Kommunisten zu tun zu haben. Aus seiner politischen Gesinnung machte der Verdächtige freilich gar kein Geheimnis. Van der Luppe schimpfte gegen den Kapitalismus im Allgemeinen und das Naziregime im Besonderen. Eine kommunistische Verschwörung war das aber noch lange nicht. Konspirative Treffen oder auch nur Kontakte zu Anführern der KPD ließen sich dem jungen Niederländer nicht nachweisen. Die Kriminalpolizei kam deshalb nach gründlichsten Ermittlungen zu dem Schluss, dass van der Luppe sehr wahrscheinlich allein gehandelt haben musste, wenn auch motiviert durch seine linksradikale Gesinnung. Die anschließenden gerichtlichen Voruntersuchungen ignorierten diese Befunde dann aber völlig und ermittelten weiter auf Grundlage der Kommunistenhypothese. Möglich wurde das, weil die Reichsregierung Druck auf das für den Fall zuständige Reichsgericht in Leipzig ausübte. Der ursprünglich vorgesehene Untersuchungsrichter musste sein Amt bald niederlegen und ein anderer übernahm die Ermittlungen, unter der Bedingung, dass er engen Kontakt zum Reichsjustizministerium hielt. In den nächsten Wochen verhaftete man dann 4 weitere Kommunisten als angebliche Mitverschwörer van der Luppes. Dies waren der Fraktionsvorsitzende der KPD im Reichstag, Ernst Torgler, und 3 kommunistische Politiker aus Bulgarien namens Georgi Dimitrov, Blagoj Popov und Vassili Tjanev. Am 21. September 1933 eröffnete das Reichsgericht in Leipzig die Hauptverhandlungen gegen die vermeintlichen Verschwörer. Drei Wochen später, am 10. Oktober, wurde der Prozess nach Berlin verlegt, wo er 6 weitere Wochen im unzerstörten Teil des Reichstages fortgesetzt wurde. Diese Verlegung hatte natürlich keinen sachlichen Grund. Sie diente allein der symbolischen Inszenierung des Verfahrens als eine Abrechnung mit der angeblichen linken Bedrohung. Entsprechend groß war der Medienrummel rund um den Reichstagsbrandprozess. Es gab übrigens nicht nur nationale, sondern auch internationale Pressevertreter vor Ort. Die neuen Machthaber hatten bereits im Frühjahr 1933 erste Vorbereitungen für den Prozess getroffen. Ursprünglich erwog Hitler wohl sogar, extra ein neues Gericht zu gründen. Die aus ihrer Sicht mageren Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen verhießen den obersten Nazis offensichtlich nichts Gutes. Sie wollten am Ausgang des Verfahrens keine Zweifel zulassen. Allerdings sperrte sich der autokratische Reichsjustizminister Franz Gürtner mit Nachdruck gegen diesen Plan und so verwarf man ihn wieder. Gegen andere Maßnahmen, die den Rechtsstaat demontierten, hatte Justizminister Gürtner übrigens keinerlei Einwände. Am 29. März nutzte die Reichsregierung ihre gerade erst gewonnene Gesetzgebungskompetenz, um die drakonischen Strafandrohungen der Reichstagsbrandverordnung selbst auf jene Taten zu erweitern, die vor ihrem Inkrafttreten geschehen waren. Darunter befand sich nicht zufällig auch Brandstiftung. Wer seit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler eines solchen Verbrechens beschuldigt wurde, musste nun plötzlich statt mit Haft mit der Todesstrafe rechnen. Dass die Rechtsgrundlage für diese Strafe erst nach der Tat geschaffen worden war, verstieß offen gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz keine Strafe ohne Gesetz. Die Zielrichtung dieser Regelung war aber klar. Es ging den Nazis und ihren autokratischen Partnern darum, die politische Opposition mit der vollen Härte der Staatsgewalt zu zerschlagen. Und natürlich sollte damit auch die Möglichkeit geschaffen werden, Marinus van der Lubbe hinzurichten. Damit wurde das Gesetz vom 29. März auch als van der Lubbe-Gesetz, als Lex van der Lubbe, bekannt. Wie sich schnell herausstellte, konnte die Reichsregierung sich ganz auf die Kooperation der Staatsanwaltschaft und des Gerichts verlassen. Die gerichtlichen Voruntersuchungen verletzten jedes Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit. Für die Ermittler stand die Täterschaft der Kommunisten von Anfang an fest. Das war leider nichts Neues. Schon in den 20er Jahren war in Staatsschutzsachen gegen die radikale Linke stets mit aller Härte ermittelt worden. Rechtsextreme Täter konnten dagegen mit milden Urteilen rechnen. Insofern war die rechtswidrige Einflussnahme der Reichsregierung auf die Ermittlungen zwar ein Grund, warum die Indizien, dass möglicherweise Nazis hinter dem Anschlag steckten, nicht weiterverfolgt wurden. Der Antikommunismus der Beteiligten war ganz gewiss ebenso ein wichtiger Faktor. Da die Beweislage für die Verschwörungsthese äußerst dünn war, sie ergab sich hauptsächlich aus einer Reihe von wenig glaubwürdigen Belastungszeugen, setzte der neue Untersuchungsrichter alles daran, Geständnisse zu erwirken. Die 5 Beschuldigten verbrachten ihre Untersuchungshaft Tag und Nacht in Handschellen, 6 Monate lang. Auch das war offensichtlich rechtswidrig, denn die Strafprozessordnung sah die Fesselung nur für diejenigen Fälle vor, in denen Gefahr für Leib und Leben der Beschuldigten selbst oder von Mitgefangenen drohte, oder in denen Fluchtversuche unternommen wurden. Das für den Prozess zuständige Richtergremium, der 4. Senat des Reichsgerichts, zeigte sich nicht weniger zimperlich. Die Verteidiger wurden massiv unter Druck gesetzt, das Mandat niederzulegen. Ausländische Anwälte, die sich zur Unterstützung der Angeklagten anboten, ignorierte das Gericht einfach. Schließlich wurden Pflichtverteidiger berufen, die das Vertrauen der Richter, nicht aber der Beschuldigten, hatten. Die zahlreichen Beweisanträge und Entlastungszeugen der Verteidigung lehnte das Gericht ebenfalls ohne triftige Begründung ab. Trotzdem zeigte sich schon wenige Tage nach dem Beginn der Hauptverhandlung am 21. September 1933, dass der Prozess nicht so verlaufen würde, wie von den neuen Machthabern erwartet. Im Zuge der Beweisaufnahme wurden auch wichtige Nazi-Funktionäre als Zeugen geladen, so Josef Goebbels und Hermann Göring. Bei ihrer Befragung tat sich insbesondere der redegewandte Georgi Dimitrov hervor. Dimitrov hatte während seiner Haft das deutsche Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung intensiv studiert. Und da er auf seinen Pflichtverteidiger nicht zählen konnte, übernahm Dimitrov kurzerhand selbst die Zeugenbefragung. Hermann Göring fragte er beispielsweise, ob durch die einseitigen Ermittlungen nicht Spuren verwischt worden seien, die auf einen ganz anderen Täterkreis hindeuteten. Der oberste Dienstherr der preußischen Polizei gab auf diesen indirekten Vorwurf eine entlarvende Antwort. Für mich ist es ein politisches Verbrechen und ebenso war es meine Überzeugung, dass die Verbrecher in ihrer Partei, also der KPD, zu suchen sind. Ihre Partei ist eine Partei von Verbrechern, die man vernichten muss. Und wenn die richterliche Untersuchung sich in dieser Richtung hat beeinflussen lassen, so hat sie nur in der richtigen Spur gesucht. Im weiteren Verlauf der Befragung redete sich Göring geschickt, angestachelt von Dimitrov, immer weiter in Rage. Ich will Ihnen sagen, was im deutschen Volk bekannt ist. Bekannt ist im deutschen Volk, dass Sie sich hier unverschämt benehmen, dass Sie hergelaufen sind, um den Reichstag anzustecken. Aber ich bin nicht dazu da, um mich von Ihnen wie von einem Richter vernehmen und mir Vorwürfe machen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der direkt an den Galgen gehört. In einem Verfahren, das rechtsstaatlichen Grundsätzen genügte, hätte spätestens jetzt der vorsitzende Richter eingreifen und den Zeugen Göring zurechtweisen müssen. Tatsächlich schaltete sich der Senatspräsident Dr. Bünger in diesem Moment ein, aber er rügte nicht den Zeugen, sondern den Angeklagten. Dimitrov, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie hier keine kommunistische Propaganda zu betreiben haben. Sie dürfen sich doch dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derart aufbraust. Dass sich der Senatspräsident derart parteiisch gab, ist vor dem Hintergrund dessen, was wir bisher gehört haben, eigentlich nicht überraschend. Schaut man sich aber nur den Werdegang dieses Richters an, ist sein Verhalten doch ungewöhnlich. Denn Wilhelm Bünger war ein erfahrener Jurist und Politiker. Seine Karriere hatte er, noch im Kaiserreich, bei der Staatsanwaltschaft begonnen. Und nach der Novemberrevolution war er in das Lager der Vernunftrepublikaner gewechselt. In den 20er Jahren hatte er, übrigens gemeinsam mit seiner Ehefrau, die Deutsche Volkspartei im Sächsischen Landtag vertreten, war Bildungsminister und zwischenzeitlich sogar Ministerpräsident von Sachsen gewesen, bevor er 1931 ans Reichsgericht berufen worden war. Auch wenn Wilhelm Bünger also kein offener Gegner der parlamentarischen Demokratie war, war er doch ein typisches Kind der deutschen Justiz. Bünger pflegte politisch konservative deutschnationale Werte und er hing durchaus den für ihn und seinesgleichen guten alten Zeiten des Kaiserreichs nach. Die Mehrzahl der deutschen Juristen war nie warm mit der Republik geworden. Noch Mitte der 20er Jahre warnte zum Beispiel die Berufsvereinigung der Richter, der Deutsche Richterbund, vor demokratischen Justizreformen, die man als Eindringen der Politik in die Rechtspflege disqualifizierte. Dabei ging es vor allem darum, die eigenen Interessen zu wahren. Als beispielsweise der Präsident des Reichsgerichts, Erwin Bumpke, im Januar 1932 feststellte, es sei fast eine Unmöglichkeit, der oberste Richter eines Staatswesens zu bleiben, das sich vom Rechtsgedanken so weit entfernt habe, da bezog er sich nicht etwa auf die verfassungsbrechende Praxis der Präsidialkabinette, die zu dieser Zeit bereits 2 Jahre lang das politische System von innen aushöhlte. Der oberste deutsche Richter beklagte vielmehr die Kürzung der Beamtenpensionen auf maximal 12.000 Reichsmark, die die Regierung Brüning durchgesetzt hatte. Ob Erwin Bumpke sich klar darüber war, auf welch hohem Niveau er hier klagte, sei dahingestellt. 12.000 Reichsmark, das war ein Betrag, von dem ein Durchschnittsverdiener schon vor der Weltwirtschaftskrise eigentlich nur träumen konnte. Träume, die hatten auch immer mehr Juristen im Verlauf der 20er Jahre, nämlich autokratische Träume. Exponent dieser Entwicklung war der einflussreiche und hoch angesehene Staatsrechtler Karl Schmidt, den wir ja schon aus einer der letzten Folgen kennen. Schon Anfang der 20er Jahre und nicht erst 1933 verherrlichte Schmidt die Autorität der Staatsgewalt. Der Ausnahmefall offenbart das Wesen staatlicher Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der Rechtsnorm und die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht. Ist dieser Ausnahmezustand eingetreten, so ist klar, dass der Staat bestehen bleibt, während das Recht zurücktritt. Die Entscheidung macht sich frei von jeder normativen Gebundenheit und wird im eigentlichen Sinn absolut. Im Ausnahmefall suspendiert der Staat das Recht Kraft eines Selbsterhaltungsrechts. Die Art und Weise, wie die Nazis die Macht eroberten, stieß also auch deshalb auf so geringen Widerstand durch die Justiz, weil viele ihrer Vertreter genau diese Art der Machteroberung durch Ausnahmezustand längst intensiv durchdacht und für legitim befunden hatten. Schon am 19. März unterwarf sich beispielsweise der Deutsche Richterbund den neuen Machthabern. Man begrüße, so heißt es in einer Erklärung, den Willen der neuen Regierung, der ungeheuren Not des deutschen Volkes ein Ende zu bereiten. An der eigenen Loyalität wollte der Richterbund keinen Zweifel aufkommen lassen. Während immer neue Terrorwellen das Land überrollten, verkündete der Richterbund, dass deutsche Recht gelte in deutschen Landen. Der deutsche Richter war von jeher national und verantwortungsbewusst. Der deutsche Richter bringt der neuen Regierung volles Vertrauen entgegen. Tatsächlich hegte der Richterbund in erster Linie Bedenken, dass die Nazis nun reihenweise Justizpersonal austauschen und durch eigene Leute ersetzen würden. Hitler zerstreute diese Bedenken, wie wir wissen, in seinen öffentlichen Reden in den ersten Wochen nach Ernennung zum Reichskanzler. Am Tag der Verabschiedung des Berufsbeamtengesetzes, also am 7. April, nahm er sich außerdem die Zeit, den Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes persönlich zu beruhigen. Der zeigte sich nach dieser Privataudienz zufrieden. Wir legten alles vertrauensvoll in seine Hand. Der Herr Reichskanzler war mit diesen Ausführungen offenbar einverstanden und erklärte, dass er die Unabhängigkeit der Richter aufrechterhalten werde, wenn auch gewisse Maßnahmen notwendig seien. Wir dürfen also damit rechnen, dass die im Gesetz über das Berufsbeamtentum niedergelegten Bestimmungen so bald als möglich wieder in Wegfall kommen. Natürlich war genau das Gegenteil der Fall. Fortan war für alle Besetzungen die politische Zuverlässigkeit ausschlaggebend und eine vermeintliche arische Abstammung. Da die Mehrheit der deutschen Juristen das letzte Kriterium erfüllten, einige ja sogar selbst antisemitische Werte pflegten, regte sich kein nennenswerter Protest, als im Verlauf des Jahres 1933 viele hundert Richter und Staatsanwälte als jüdisch aus dem Dienst entfernt wurden. Bei der politischen Zuverlässigkeit sah das aus der Vogelperspektive nicht anders aus. Linke Richter gab es kaum welche, insofern fiel ihre Entlassung kaum auf. Am Reichsgericht beispielsweise war ein einziger der 20 Richter Mitglied der SPD. Die weit überwiegende Mehrheit der Staatsanwälte und Richter war, wie gesagt, konservativ und deutschnational eingestellt. Sie blieben in ihren Ämtern. Allerdings stellte sich jetzt für jeden Einzelnen von ihnen die Frage, ob und wie man im neuen Deutschland Karriere machen konnte bzw. sollte. Einer von denen, die sich damals diese Frage stellten, war Dr. Herbert Rechner aus Freital in Sachsen. Herbert Rechner, Jahrgang 1901, hatte 1927 an der Uni Leipzig promoviert. Kaum zwei Jahre später, fast unmittelbar nachdem er das zweite juristische Staatsexamen bestanden hatte, übernahm er schon die kommissarische Leitung eines kleinen Amtsgerichts im Erzgebirge. Zwischen der arbeitsreichen Tätigkeit am Gericht schaffte es der junge Richter, seine Jugendliebe Lieselotte, geborene Krohn, zu heiraten. Sie kannten sich da bereits seit mehr als 8 Jahren. Herberts guter Freund Gerhard hatte ihm seine kleine Schwester Lieselotte während einer Tanzstunde vorgestellt und fortan hatte Herbert Lieselottes Tanzherr spielen dürfen. Über Herberts politische Gesinnung bis zu diesem Zeitpunkt ist leider nichts weiter bekannt. Und deshalb sind wir in der Rückschau auf Spekulationen angewiesen, die sich auf ganz wenige Indizien stützen können. Das ist freilich der Normalfall, wenn man keine Tagebücher oder Briefe oder Lebensbeichten hat. Und deshalb lohnt es sich, diese materialgestützte Spekulation einmal auszubuchstabieren. Nimmt man Herberts bürgerlichen Hintergrund und die Wahl des Studienfachs zum Ausgangspunkt, dann tendierte er wahrscheinlich in die deutschnationale Richtung, vielleicht war er aber auch ein Vernunftrepublikaner. Nur ein aktiver Verteidiger der Demokratie dürfte er nicht gewesen sein, denn er gehörte keiner der einschlägigen Organisationen an, zum Beispiel dem Reichsbanner oder dem Republikanischen Richterbund. Möglicherweise war Herbert aber auch einfach nur unpolitisch. Während die Nazis an die Macht kamen, hatte er jedenfalls, allem Anschein nach, den Kopf mit anderen Dingen voll. Denn Lieselotte erwartete ihr erstes Kind. Der gemeinsame Sohn Horst wurde am 4. März 1933 geboren, einen Tag vor den schicksalhaften letzten Reichstagswahlen. Beruflich ging es in dieser Zeit auch voran. Im Sommer 1933 wurde Herbert zum ordentlichen Amtsgerichtsrat befördert und als Vorstand an ein anderes Amtsgericht versetzt. Ein bekennender Gegner oder auch nur ein offener Skeptiker der braunen Herrschaft wird Herbert zu diesem Zeitpunkt deshalb wohl nicht gewesen sein. Aber er reihte sich auch nicht in den langen Strom der Märzgefallenen ein, indem er die Mitgliedschaft in der NSDAP beantragte. Stattdessen trat er im Herbst 1933 dem Stahlhelmbund bei. Der Stahlhelm war mittlerweile zwar ebenfalls gleichgeschaltet, operierte zu diesem Zeitpunkt aber noch als eigenständige Organisation. Und er galt unter der Hand als das kleinere Übel, wenn man, wie anscheinend Herbert Rechner, nach außen signalisieren wollte, dass man sich den neuen Bedingungen anpasste und die eigene politische Zuverlässigkeit im Sinne der neuen Machthaber demonstrieren wollte. Für die neuen Machthaber, also Hitler und seine Führungsklicke, waren Verhaltensweisen wie die von Herbert Rechner solche, mit denen sie für das Erste leben konnten. Ihnen war klar, dass sie mit den alten Eliten in der Justiz zusammenarbeiten mussten. Es gab schlichtweg noch nicht genügend nationalsozialistische Juristen, um die frei werdenden Posten zu besetzen, hätte man auf eine rigorose Säuberung gesetzt. Von einer braunen Übermacht in der Justiz konnte man 1933 überhaupt nicht sprechen. Allerdings gab es eine Handvoll von alten Nazis mit juristischer Ausbildung, die nun an wichtige Schaltstellen im Justizapparat kamen. Viele von ihnen, wie Dr. Werner Best, Hans Frank, Roland Freisler, Otto Tiag oder Hans Kerl, werden uns im Podcast noch viele Male begegnen. Die Selbstgleichschaltung der Richter, die sich mit ihrer Loyalitätserklärung im März angedeutet hatte, machte im Frühjahr 1933 rasche Fortschritte. Sie lief nach dem uns schon allzu bekannten Muster ab. Mitte April rief der Verein der preußischen Richter und Staatsanwälte seine Mitglieder dazu auf, dem Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen beizutreten. Es folgten weitere Juristenverbände aus anderen Bundesländern. Am 23. Mai 1933 erklärte schließlich der Deutsche Richterbund in einem Telegramm, den korporativen Beitritt, wie es hieß, in den Nationalsozialistischen Juristenbund. Und der Richterbund vergaß nicht zu versichern, dass man sich der Führung des Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler unterstelle. Zwei Wochen später bekannte der gleichgeschaltete Richterbund, er sehe seine Hauptaufgabe in der Mitwirkung des gesamten Richtertums an der Neugestaltung des deutschen Rechts, und zwar frei von Fesseln, entsprechend dem germanischen Richterideal. Diese Erklärung, wie auch die Loyalitätsbekundung der Rechtswissenschaftler an den Universitäten, wirkten wie eine Initialzündung. In einem atemberaubenden Tempo warfen immer mehr Juristen den traditionsreichen Rechtsstaatsgedanken über Bord. Sie verlegten sich nun auf radikale Ideen und Reformvorschläge, die ganz auf der Linie der neuen Machthaber lagen. Und das betraf nicht nur Maßnahmen zur Unterdrückung der politischen Opposition und zum Aufbau diktatorischer Strukturen, sondern von Anfang an ebenso die Rassenpolitik der Nazis. So forderte beispielsweise ein Mitglied des Reichsgerichts in einem Aufsatz harte Strafen für, wie der Jurist selbst formulierte, Rasseverrat, das ist, kurz gesagt, die Vermischung eines Deutschen mit Angehörigen bestimmter gesetzlich bezeichneter Rassen. Beispielhaft für diese Entwicklung ist die Debatte über die Auflösung sogenannter Mischehen. Das bürgerliche Gesetzbuch regelte unter anderem, dass ein Ehepartner die Eheschließung anfechten konnte, wenn er oder sie über eine wesentliche persönliche Eigenschaft des Partners getäuscht worden war. Ein klassischer Fall wäre, dass jemand sagt, er wäre reich und ist es dann nicht. Die Notwendigkeit für so eine Regelung liegt also auf der Hand. Die völlig harmlose Bestimmung des BGB wurde nun im Jahr 1933 aber für die Diskussion über die Auflösung der Mischehen fruchtbar gemacht. Kurzerhand erklärten findige Juristen, dass jüdisch sein zur persönlichen Eigenschaft im Sinne des Gesetzes. Und auch für das Problem, jetzt eine Täuschung nachzuweisen, fanden die Teilnehmer der Diskussion schnell eine Lösung. So heißt es in einem Beitrag, da bis vor kurzem allgemein im Volk die Anschauung verbreitet war, dass der Jude sich vom Arier nur durch seine Religion unterscheide, der Mehrheit also die inneren Zusammenhänge der Rassenfrage unbekannt gewesen seien, müsse der Irrtum über die Bedeutung dieser Eigenschaft gleichgesetzt werden mit der Täuschung über die Eigenschaft. Ein Verfasser brachte diese neue eiskalte Logik wie folgt auf den Punkt. Hätte der arische Ehegatte die Bedeutung des Judentums erkannt, dann hätte er die Ehe nie geschlossen. Es dauerte nicht lange, bis sich diese Diskussion in ersten Gerichtsurteilen niederschlug. Der Bedarf für die frisch geschöpfte Anfechtungstheorie ergab sich vor allem aus der riesigen Schar der Märzgefallenen. Mitgliedschaft und erst recht Karriere in der NSDAP vertrugen sich naturgemäß nicht sehr gut mit einer jüdischen Ehepartnerin oder einem jüdischen Ehepartner. Entsprechend gab es einige Fälle von Neunazis, die plötzlich aus ihrer Ehe aussteigen wollten. Und manche Gerichte nutzten nun bereitwillig die hanebüchene Anfechtungstheorie, um den Kläger zum gewünschten Ergebnis zu verhelfen. In einer Entscheidung des Landgerichts Köln von Ende 33 hieß es zum Beispiel, dem Antrag des Ehemannes auf Auflösung der Ehe sei stattzugeben, weil man in Anbetracht der nur durchschnittlichen Allgemeinbildung des Klägers ohne weiteres annehmen dürfe, dass die volle Erkenntnis der Sachlage auch ihm erst im Laufe des Sommers 1933 gekommen sei. Der Ehemann war seit März 1933 Mitglied der NSDAP und profitierte nun davon, dass die juristischen Fachleute bei Gericht als Stichtag für die Frist von 6 Monaten für die Anfechtung, wie sie sich aus dem BGB ergab, erst am 7. April begannen ließen und nicht am 30. Januar 1933. Das Berufsbeamtengesetz mit seinem Arierparagraphen wurde damit zum entscheidenden Datum für diese neuartige Rechtsprechung. Die Urteile in den sogenannten Mischehefällen gingen in der Anfangszeit allerdings noch weit auseinander. Die Kölner Entscheidung war durchaus ein Vorbild, aber noch kein Allgemeingut. Selbst höhere Gerichte wie das Kammergericht in Berlin akzeptierten zunächst noch nicht ohne weiteres, dass Jüdischsein eine persönliche Eigenschaft sei. Erst ein Urteil des Reichsgerichts im Sommer 1934 gab eine allgemeine Linie vor. Die Annahme, Jüdischsein wäre eine persönliche Eigenschaft im Sinne des BGB, wurde bestätigt. Und das Reichsgericht bestätigte auch das Datum des Berufsbeamtengesetzes als Fristbeginn für den sogenannten Rasseirrtum. Die Anfechtbarkeit der Mischehen, die wurde aber auf ganz wenige Fälle begrenzt. Einerseits, weil das Gericht die eigene Entscheidungsautonomie hochhalten wollte, andererseits, weil ja sonst vielleicht eine Klagenflut gedroht hätte. Was die Richter damals noch nicht ahnten, sie würden in Fragen der Eheschließung zwischen Ariern und Juden nicht das letzte Wort haben. Denn ein Jahr später, im Herbst 1935, würde das Regime eine ganz neue Rechtsgrundlage für seine rassistische Politik schaffen, die Nürnberger Gesetze. Bei Beginn des Reichstagsbrandprozesses am 21. September 1933 war also die deutsche Justiz längst in voller Fahrt auf dem Weg ins Dritte Reich. Und vor diesem Hintergrund wird die krasse Parteinahme des Vorsitzenden Richters Bünger verständlich. Ob er selbst an eine kommunistische Verschwörung glaubte, was durchaus wahrscheinlich ist, oder ob er Angst vor Repressionen hatte, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend war, dass die Justiz, Land auf, Land ab, längst dem neuen Regime entgegenarbeitete. Die Rechtsnormen wurden nun möglichst weit ausgelegt, um Ergebnisse zu erzielen, die den politischen Erfordernissen des neuen Deutschlands genügten. Das betraf nicht nur alte und bewährte Rechtsvorschriften, wie im Fall der Mischehen, sondern auch die neuen Rechtsnormen, die das Regime selbst festlegte. Also zum Beispiel die Reichstagsbrandverordnung oder die sogenannte Heimtückeverordnung, die einige Wochen nach der Reichstagswahl in Kraft getreten war. Mit den neuen Rechtsnormen allein war der Verfolgung der Opposition, wie sie das Regime beabsichtigte, nicht gedient. Dazu bedurfte es der aktiven Mitarbeit der Gerichte selbst. Erst die normensprengende Praxis der möglichst breiten Auslegung ermöglichte die flächendeckende Anwendung der Notverordnungen. dass ein nicht unerheblicher Teilstrom der Verfolgungswelle seit 1933 gerichtsförmig ablief, war der deutschen Justiz zu verdanken, die keinerlei Probleme damit hatte, Kommunisten, Sozialdemokraten und andere politische Oppositionelle zu Tausenden wegen Hochverrats oder staatsgefährdender Handlungen zu verurteilen, auch wenn sie in den meisten Fällen nicht mehr gemacht hatten, als Zeitungen zu verteilen, Arbeiterlieder zu singen oder Beitragsmarken zu verkaufen. All das war 1933 durchaus schon absehbar. Über viele Prozesse wurde in den Medien berichtet, selbst die braune Presse machte sich wahrscheinlich nicht immer die Mühe zu verschleiern, für welche banalen Handlungen die harten Urteile eigentlich ergingen. Die Angeklagten im Reichstagsbrandprozess hatten den Mut, den Finger auf die Wunde zu legen. Insbesondere Georgi Dimitrov tat sich hierbei hervor. Während der Befragung von Hermann Göring reagierte der bulgarische Kommunist auf die unverhohlenen Morddrohungen des preußischen Ministerpräsidenten mit einem verschmitzten Lächeln. Nachdem ihm Richter Bünge rüde unterbrochen hatte, sagte Dimitrov seelenruhig: „Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort des Herrn Ministerpräsidenten." Woraufhin der Richter barsch erwiderte: „Ob Sie zufrieden sind, ist mir gleichgültig. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort." Doch Dimitrov gab nicht auf. Als er bescheiden anmerkte, er habe noch eine sachliche Frage zu stellen, wurde Bünger sichtlich nervös. Kurzerhand schnauzte er Dimitrov an: „Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort." Auf Görings dazwischengebrülltes „Hinaus mit Ihnen, Sie Schuft!" antwortete Dimitrov süffisant: „Sie haben wohl Angst vor meinen Fragen, Herr Ministerpräsident." Jetzt platzte es aus Göring heraus: „Warten Sie nur, bis wir Sie außerhalb der Rechtsmacht dieses Gerichtshofes haben." Richter Bünger ignorierte diesen Angriff auf die Autorität seines Amtes, genauso wie er die vorherigen Drohungen Görings ignoriert hatte. Stattdessen schloss er Georgi Dimitrov für 3 Tage von der Hauptverhandlung aus. Es war nicht das erste und sollte nicht das letzte Mal bleiben. Obwohl der Reichstagsbrandprozess den Rechtsstaatsgedanken von Anfang an mit Füßen trat, erreichte er nicht das Ergebnis, das die Reichsregierung vorgegeben hatte. Schon während der Verhandlung musste der Oberreichsanwalt aus Mangel an Beweisen für die 3 Exilbulgaren Freispruch beantragen. Den 4. angeblichen Verschwörer, den KPD-Fraktionsvorsitzenden Ernst Torgler, sprach schließlich das Gericht frei. Nur Marinus van der Lubbe, der wurde zum Tode verurteilt. Ihm wurde nun zum Verhängnis, dass er noch vor Ort festgenommen worden war und freimütig die Tat gestanden hatte. Trotzdem behauptete das Gericht in seiner Urteilsbegründung immer noch, er sei kein Einzeltäter gewesen. Wenn auch diese Angeklagten Torgler und die Bulgaren als Mittäter nicht überführt werden konnten, so besteht kein Zweifel darüber, in welchem Lager sich diese Mittäter befunden haben. Unzweifelhaft war der Reichstagsbrand eine politische Tat. Es kann sich nur um die Tat linksradikaler Elemente handeln, die sich von der Ausnutzung dieses Verbrechens die Möglichkeit eines Regierungs- und Verfassungssturzes und ihrer Machtergreifung versprachen. Die KPD hat solche verräterischen Ziele als ihr Programm bekannt. Sie war die Partei des Hochverrats. Dass der Prozess nicht den Hauch eines Beweises für diese Behauptungen zutage fördern konnte, das interessierte weder das Gericht noch den Großteil der deutschen Öffentlichkeit und die Reichsregierung aus Nazis und Autokraten schon gar nicht. Unabhängig von der bis heute nicht zweifelsfrei geklärten Frage, ob Marinus van der Lubbe den Anschlag wirklich allein verübt hat, war die Ausweitung der Todesstrafe auf den Reichstagsbrand ein massiver Verstoß gegen das Rechtsstaatsgebot. Richter Bünger und seine Kollegen hatten deswegen aber offensichtlich keine schlaflosen Nächte. Sie rechtfertigten das Todesurteil mit der spitzfindigen Feststellung: technisch gesehen handle es sich ja nicht um eine neue Strafe, sondern lediglich um eine Erhöhung des Strafmaßes für einen etablierten Tatbestand. Als Marinus van der Lubbe am Morgen des 10. Januar 1934 in den Hof des Landgerichtsgebäudes in Leipzig geführt wurde, zeigte er sich äußerlich ruhig und gefasst. Neben dem Scharfrichter, einem Herrn Engelhardt aus Thüringen, und weiterem Justizpersonal war auch ein Vertreter des Gerichts anwesend. Der teilte dem Verurteilten mit, dass der Reichspräsident sein Gnadengesuch abgelehnt habe. Auch diese Nachricht nahm van der Lubbe gefasst auf. Er hatte längst jede Hoffnung aufgegeben. Schon bei der Verhandlung schien es so, als wäre er im Kopf irgendwo anders, als wäre er nicht wirklich da. Ob der junge Niederländer überhaupt zurechnungsfähig war, das wurde nie einwandfrei geklärt. Heute lässt sich das wohl nicht mehr herausfinden. Es würde am Unrecht, das ihm widerfahren ist, aber nicht viel ändern. Denn Marinus van der Lubbe musste sterben, nicht weil er vielleicht den Reichstag angezündet hatte, sondern weil das neue Deutschland es wollte. Gegen 7.30 Uhr legte der zum Tode Verurteilte seinen Kopf unter das Fallbeil. Es war kurz vor Sonnenaufgang, aber der Himmel noch dunkel. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3341 von Deutschland 3345. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich zunächst vor allem Stefan danken, nicht nur für seine großzügige PayPal-Spende, sondern vor allem, weil er mir von seinem Großvater Herbert erzählt hat. Das war wirklich ein bereicherndes und spannendes Gespräch und auch später die Auseinandersetzung mit den Dokumenten, die Stefan im Laufe der Zeit in mühevoller Recherche aufgetrieben hat. Wenn ihr selbst auch eure Geschichten teilen wollt, dann macht das gerne, ich freue mich darüber. Ach ja, und mein Dank geht in dieser Woche an meine neuen Patreons Andrea, Sarah, Jörg und natürlich an die Produzentin, an Annika. Bis nächste Woche.